brauche zunächst mal eine oder einen Freiwilligen. Jemand, der ein kleines bisschen mutig ist. Also ein klein bisschen reicht schon. Darin habe ich zwei kleine Überraschungen. Wer ist mutig und kommt mal nach vorne und öffnet diese Briefe? Wunderbar. Also, ich gebe dir jetzt die beiden Briefe. Ich habe sie nur so zugeklebt, dass es leicht aufgeht. Bitte einmal öffnen. Und dann musst du entscheiden. Genau so. So, wenn du dann beides angeschaut hast, dann musst du entscheiden, welchen Brief oder welchen Briefinhalt du haben willst oder du, für welchen du dich entscheidest. Bitte einmal laut vorlesen.
Einladung zu einem Gebetstreffen montags, 7.8.2017 um 17 Uhr in der Gemeinde schreiben.
Das war der Inhalt des zweiten Briefs. Nein. Für welchen Brief, also Umschlag mit dem entsprechenden Inhalt, entscheidest du dich? Entweder Gebetstreffen oder zwei braune Scheine.
Gebetstreffen ist schön. Geld ist auch schön, kann man spenden. Ah ja. Also wenn es Gebetstreffen dann irgendwann nochmal ist, kann man nochmal hingehen, aber Geld hat man jetzt nur einmal zum Spenden. Ich mache das nicht einfach.
Sehr interessant.
Ich muss mich jetzt entscheiden. Ja. Naja, aus aber Geld kann auch Geld werden. Machen wir das. Da habe ich beide Möglichkeiten.
Okay. Ich weiß nicht genau, wer dieses Gebetstreffen morgen leitet. Okay, aber ihr werdet schon merken, was es für eine Bedeutung hat. Ich habe bewusst das Thema der Predigt vorher nicht genannt, sonst wäre es zu leicht gewesen. Das Thema meiner Predigt heißt, wie können wir in Versuchungen widerstehen? Wie können wir Versuchungen widerstehen? Und ich lese dazu noch aus dem Jakobusbrief, anknüpfend an das, was Almut schon gelesen hat, zwei Verse. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Wir leben in zwei Welten. Das ist uns oft gar nicht bewusst. Wir denken nicht groß darüber nach, weil es so automatisch natürlich ist. Wir leben in der sichtbaren Welt. Das ist die materielle Welt. Alles, was unsere Augen sehen, alles, was wir anfassen können, ist uns natürlich viel, viel näher. Aber wir leben zugleich auch in der unsichtbaren Welt. Und es gibt viel mehr in der unsichtbaren Welt, als uns bewusst ist. Banal und einfach Elektrizität. Wir spüren die Wirkung, wenn wir den Stecker in die Steckdose stecken oder den Lichtschalter anknipsen. In der Regel, wenn die Birnen nicht gerade kaputt sind, funktioniert es. Der Wind, wir können ihn nicht sehen, aber wenn sich die Bäume im Wind wiegen, dann wissen wir, sehen wir die Auswirkungen und wissen, es gibt einen Wind, es gibt sogar einen Sturm. Und davon haben wir ja auch vor kurzem mal wieder richtig was mitgekriegt. Den Heiligen Geist können wir nicht sehen. Wir können Gott nicht sehen, den Vater nicht und wir heute Jesus auch nicht und den Heiligen Geist ebenso nicht. Stimmt ihr mir zu, dass wir in diesen beiden Welten leben? Naheliegend. Wir können Gefühle auch nicht sehen. Was ein Mensch gerade empfindet. Ich kann euch zwar jetzt intensiv studieren, naja, während der Predigt nicht so ganz einfach, aber wenn ich mir alle Gesichter versuche einzuprägen und zu sehen, was steckt denn hinter dem Gesichtsausdruck? Freude? Gespannt sein? Bei manchen vielleicht Trauer? Bei manchen vielleicht Ratlosigkeit? Bei manchen in den strahlenden Augen die Freude oder die Liebe? Oder Ablehnung? Natürlich nicht in der Gemeinde, nur draußen. Zur unsichtbaren Welt gehört der dreieinige Gott. Und genauso Satan und seine Dämonen. Ich möchte ein paar grundlegende Gedanken an den Anfang stellen, damit wir den zweiten Teil dann auch besser verstehen. Wer freiwillig zu Jesus gekommen ist und ihm sein Leben so ganz und gar anvertraut hat, der hat auch erkannt, dass er ein Sünder ist, dass er durch Jesus Vergebung braucht, um ein neues Leben geschenkt zu bekommen und ein neuer Mensch zu werden. Das ist die Voraussetzung, um wiedergeboren zu werden und den Heiligen Geist zu empfangen, um die Liebe Gottes zu empfangen, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und immer wieder nachgegossen wird. Viele werden jetzt sagen, na ja klar, ich lebe schon viele Jahre mit Jesus. Aber die große Frage ist, sündigen wir als Christen heute noch? Wie gehen wir um mit Versuchungen? Sind wir noch versuchlich? Nun, diese rhetorische Frage können wir wahrscheinlich alle sehr schnell mit Nein, mit Ja beantworten. Sündigen wir noch? Ja. Ich bin sicher, es gibt keinen einzigen hier, der sagt, nein, das habe ich alles hinter mir gelassen. Ich bin so heilig. Ich habe es geschafft. Ja? Gibt es jemand hier? Vielleicht habe ich die Person übersehen. Das könnte sein. Ja, das muss unbedingt sein. Die gehören unbedingt zur Gemeindeleitung. In Römer Kapitel 6, ich lese drei Verse daraus. Unser früheres Leben endete, also Römer 6, Vers 6, Vers 7 und Vers 11. Unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet. Halleluja. Und wir müssen nicht länger in der Sünde leben. Halleluja. Wer gestorben ist, kann nicht mehr beherrscht werden. Auch nicht mehr von der Sünde. Vers 11. Daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde. Lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben geschenkt hat. Ich sag's mal so. Das alte Ego, das alte Ich, ist gestorben mit Christus. Und wir machen das ja in unseren Freikirchen so, dass wir in der Taufe einen Menschen ganz und gar untertauchen. Und dann bleibt er 3 Minuten unten, damit das alte Ich wirklich tot ist. Und dann darf er wieder hochkommen. Dann ist er nicht nur mit Christus gestorben, sondern auch mit ihm auferstanden. Also nächste Taufe, kleine Zeitangabe. Es darf auch etwas kürzer sein. Also wir sind in den Tod Christi hineingetauft, weil Jesus mit seinem Sterben unsere Sünden auf sich genommen hat. So, und jetzt sind wir neue Menschen. Wir sehen alle genauso aus wie früher. Manche haben vielleicht die Frisur verändert, aber sonst das Gesicht, die Statur, das Wesen, der Charakter, das ist doch alles geblieben. Doch bei manchen sieht man anschließend ein Strahl. Wer Jesus angenommen hat, ist ja innerlich verändert und das spiegelt sich in der Seele, sprich in unseren Augen. Nun ist die Frage, was ist denn neu? Christen haben den Heiligen Geist empfangen und leben jetzt unter der Regie Gottes. Wir haben einen neuen Regisseur. Und dazu brauchen wir nicht mal ein Theater. Unser eigenes Leben ist Theater genug. Wir haben Christus den Thron unseres Lebens gegeben und er hat ihn eingenommen. Das bedeutet, wenn die Sünde kommt und an unsere Lebenstür klopft, dann können wir uns verweigern. Dann können wir sagen, ich bin nicht mehr zu Hause, ich bin gestorben, ich bin tot. Klingt gut, ne? Klingt sehr praktisch. Ich bin für dich nicht mehr zu haben. Es ist vorbei. Satan, hau ab. Bei mir hast du verloren. Ich gehöre Jesus. Und zwar mit Haut und Haar, mit Gedanken, Gefühl, mit meinem Herzen, mit meinen Entscheidungen, mit allem, was ich habe und bin. Es klingt so einfach. Ist es das auch? Aber im Grunde ist das der Weg, der Umgang damit. Wenn wir das geistlich verinnerlichen, dass wir mit Christus der Sünde abgestorben sind, sagt Paulus sogar, abgestorben, ja, dann können wir diesem neuen Leben in uns wirklich immer mehr Raum geben. Das ist der geistliche Umgang mit einer Versuchung. Klingt nun leider etwas theoretisch. Wir wollen uns ansehen, was sich da praktisch in uns abspielt oder abspielen kann. Denn wir wollen ja ein Ziel heute Morgen anstreben. Wir haben in unserem Leben wahrscheinlich alle gewisse Unfreiheiten entwickelt. Innere Bindungen. Vielleicht sogar das ein oder andere Suchtverhalten und eine Menschengefälligkeit. Die große Frage, wie können wir das überwinden? Wie gehen wir mit diesen Versuchungen des Teufels um und was bewirken sie eigentlich in uns? Ich möchte euch einen kleinen Spiegel heute Morgen vorhalten. Menschen haben Probleme mit sich selbst. Christen genauso wie alle anderen. Mit dem eigenen Leben, mit dem eigenen Sein. Unzufriedenheit über Dinge, die nicht gut gelaufen sind, schon früher oder auch in der letzten Vergangenheit. Und daraus resultiert etwas. Aus Unzufriedenheit resultiert etwas. Vielleicht ein gewisses Mürrischsein. Vielleicht eine Ablehnung gegenüber den Menschen, die das verursacht haben. In unserem Leben ereignet sich Sünde, auch konkrete Sünde. Vielleicht haben wir jemanden angelogen. Nicht vorsätzlich. Aber situativ hatten wir nicht den Mut, uns zur Wahrheit zu stellen. Passiert es? Ja, es passiert. Natürlich gibt es auch falsche Schuldgefühle, aber die wollen wir mal beiseite lassen. Ich meine die Dinge, die uns passieren. Die Frage im Umgang mit Geld, mit der Steuererklärung und so weiter. Minderwertigkeitsgefühle. Es gibt gar keine Minderwertigkeit. Bei Gott. Und schließlich ist das, was er uns sagt, entscheidend. Bei Gott ist jeder Mensch gleichwertig. Da gibt es nicht die Wichtigeren und die Unwichtigeren oder die Wertvollen und die weniger Wertvollen. Gemeinde Jesu ist eine absolut klassenlose Gesellschaft. Ich komme gerade zurück von einer Freizeit in Österreich, in Kärnten. Und wir hatten zwei psychisch Schwerbehinderte. Die Spannung ging von diesen beiden bis zu einer hochintellektuellen. Wir hatten das ganze Spannungsfeld. Und ich habe am ersten Abend in der Kurzandacht gesagt, nehmt miteinander an, wie Christus euch angenommen hat, zum Lob Gottes. Ich war so dankbar für diesen Geistesblitz, denn das hat es eröffnet, dass sich alle gegenseitig annahmen und wir eine ganz großartige Gemeinschaft hatten, die nachher alle mit 1 bewertet haben im Auswertungsbogen. Aber im Alltagsleben haben wir manchmal das Gefühl von Minderwertigkeit. Die Frauen mehr tendenziell als Männer, aber nicht ausschließlich. Es ist nur ein Gefühl, weil wir uns natürlich vergleichen. Und wir vergleichen uns nach oben und nicht nach unten. Wo sind die besseren, schnelleren, erfolgreicheren? Und wenn wir uns neben die stellen, fühlen wir uns manchmal etwas wertloser. Aber bitte, es ist nur ein Gefühl, und zwar ein falsches. Wer sich klar macht, ich bin zum Ebenbild Gottes geschaffen, du bist zum Ebenbild Gottes geschaffen, dann hat das keine Gültigkeit mehr. Dann müssen oder dürfen wir es überwinden. Ängste. Ängste können sogar zu Lähmungen führen. Das hat etwas miteinander zu tun. Ich habe schon gesagt, Süchte. Und jetzt rede ich nicht von den Alkoholikern oder von den Drogenabhängigen. Ich rede vom Fernsehen, wo man den Knopf vielleicht nicht findet, mit dem man das Ding wieder ausstellen kann. Oder vom Computer. Es gibt Menschen, die haben Probleme mit Computerspielen. Es gibt heute eine Sucht, für die extra Therapien entwickelt worden sind, weil Menschen es nicht mehr schaffen, alleine davon loszukommen. Spiel, Sucht und vieles andere. Und nach zuletzt, ich will es ja nur nennen, als einen Spiegel euch vorhalten, die Menschenfurcht. Oder besser noch, die Menschengefälligkeit. Vorsicht, Falle. In diese Falle tappen wir, glaube ich, am allerhäufigsten hinein. Wenn wir die Zustimmung von einem bestimmten Menschen oder von mehreren bestimmten Menschen suchen, wenn wir unsere Entscheidungen daran festmachen, was gewisse Menschen dazu sagen, dann leben wir Menschen gefällig. Wohin buche ich meinen Urlaub? Oh, was sagt der? Wenn ich auf nach Mauritius eine Reise buche, ja? Oh, was sagen die und die dazu? Oder wenn ich nur an die Ostsee fahre, was sagen die und die dazu? Je nachdem, ja, wer. Wenn wir Entscheidungen davon abhängig machen, was andere denken oder auch gar sagen, dann sind wir verloren. Dann haben wir einen falschen Maßstab. Frage zur Überprüfung. Suchst du die Anerkennung der Menschen? Suchst du den Beifall von Menschen? Das hat im Berufsleben wahrscheinlich noch einen viel größeren Stellenwert als im privaten Leben. Suchen wir um alles in der Welt Anerkennung von Menschen? Entscheidest du aus Angst vor negativen Bemerkungen oder aus Angst vor Nachteilen oder vielleicht auch vor Ablehnung? Das ist der Spiegel. Ich möchte uns ein Beispiel erzählen aus meinem eigenen Leben. Schon ein paar Jahre her, ich musste umziehen. Hatte meine Wohnung geräumt, also alles gepackt. Hatte alles fix und fertig und mein Bruder und meine Schwägerin wollten kommen, abends sehr spät, um mir am nächsten Tag zu helfen. Ich brachte noch den Müll runter. Das war wirklich der letzte Handgriff. Und dann war ich fix und fertig. Es war abends kurz nach 22 Uhr. Bin auf dem Weg zur Mülltonne und merke, oh, ich habe den Schlüssel innen stecken lassen. Peinlich. Ärgerlich. Ich gehe wieder hoch. Es war so. Der Schlüssel steckte von innen. Die Tür war zu. Wenige Minuten später kamen, wie verabredet, mein Bruder, meine Schwägerin. Freitagabends, 22:30 dann schon. Keine Chance, ich musste den Schlüsseldienst holen. Der hat natürlich in 0, nichts die Türe aufgemacht. und holte dann seine Papiere und breitete das Ganze aus. Und jetzt ging es um die Rechnung. In dem Moment sagt meine Schwägerin zu mir, Margaret, wir können das doch über unsere Haftpflichtversicherung laufen lassen und einfach so tun, als wäre uns das passiert. Dann kostet dich das nichts. Das war der Moment der Versuchung. Ich hatte keine, aber ich war ja auch selbst schuld. Will ich jetzt 250 Euro sparen mit einer Unterschrift oder will ich bei der Wahrheit bleiben? Ich habe diesem Gedanken ganz ehrlich gesagt nur eine Sekunde Raum gegeben. Und ich wusste sofort, das ist jetzt eine echte Versuchung. Und dann habe ich ganz schnell geantwortet, nein. Das wäre nicht wahrheitsgemäß. Versicherungsbetrug, darauf lasse ich mich nicht ein. Und die sagt natürlich, bist du blöd. Kannst das Geld jetzt nicht gebrauchen? Hast du zu viel? Und haben das noch ein bisschen hochgeschaukelt? Aber ich wusste, diese 250 Euro werden mich nicht glücklicher machen. Ein Beispiel. Es geht darum, Überwinder zu werden. Und das ist ein tägliches Trainingsfeld. Frei werden von der Angst vor negativen Auswirkungen. Wer in seinen Versuchungen immer wieder auf die Nase fällt, enttäuscht sich selbst zuallermeist. Und die Folge ist eine Kraftlosigkeit in unserem geistlichen Leben. Eine Freudlosigkeit. Wir schneiden uns selber von dem Segensfluss ab. Von diesem Online-Leben mit Jesus. Frei werden und in innerer Freiheit leben bedeutet in der permanenten Vergebung leben. Wenn wir gesündigt haben, dann müssen wir nicht warten bis zum nächsten Abendmahlsonntag. Dann können wir direkt, wenn es uns bewusst wird, Jesus um Vergebung bitten und es immer wieder neu in Anspruch nehmen, auch wenn wir uns manchmal dabei ganz dumm vorkommen, wenn dieselben Sünden aus Schwachheit heraus häufiger passieren. Versöhnung und Selbstannahme. Wer versöhnt ist mit Gott, mit allen Menschen und auch mit dem eigenen Leben, wer wirklich versöhnt ist, und ich meine jetzt komplett versöhnt ist und sich selbst angenommen hat, wie er ist, der kommt in diese innere Freiheit. Das ist aber ein großes eigenes Thema. Wir können in der Freiheit leben, indem wir Gott danken, Gott loben, Gott anbeten. Und dann spüren wir, ob unsere Beziehung zu ihm wirklich stimmt, ob sie frei ist und vertrauensvoll ist. Wer sein volles Vertrauen auf Jesus setzt, und das meine ich jetzt so mit 100%, ja, ohne Abstriche, sein volles Vertrauen für das eigene Leben auf Jesus setzt, der hat eine herrliche Freiheit in seinem Inneren, in seinem Herzen gewonnen. In Johannes 8, Vers 36 steht, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Wir könnten auch sagen, der ist völlig frei. Nun gibt es natürlich gar keine hundertprozentige Freiheit. Die Freiheit heißt immer, wovon und wozu. Wozu haben wir diese Freiheit gewonnen? Ich habe uns ein paar Schritte, oder ich möchte uns ein paar Schritte sagen, wenn wir Befreiung suchen, worauf wir achten müssen. Der erste Schritt, die Versuchung erkennen. Damit fängt es an. Die konkrete Versuchung in einem Augenblick erkennen. Den Satan mit seiner List der Versuchung zu identifizieren. Zu denken, das sind nicht meine eigenen Gedanken, das ist der Widersacher Gottes. Das ist der Satan. Das ist der Durcheinanderbringer. Das ist der Teufel, der Feind Gottes. Wenn wir das innerlich klar haben, dann haben wir ja schon mal die Hälfte gewonnen. Und der zweite Schritt, bemühe dich um eine schnelle innere Klärung. In unseren Gedanken, in unserem Herzen. Eine schnelle innere Klärung. Was will ich? Oder anders gesagt, wie will ich denn grundsätzlich leben? Nach dem Willen Gottes? oder nach meinen Schwachheiten. Ich könnte auch sagen, nach meinem Ego. Und der dritte Schritt, das ist das Gebet. Das ist die Hinwendung zum Kreuz. Denn die Schwachheit empfinden wir ja dann, wenn ein Kampf in uns beginnt. Soll ich nicht? Ja, ich könnte. Das war ein gutes Beispiel. Natürlich waren das hier zwei positive Dinge, ja, habe ich natürlich extra genommen. Gehe ich zur Gebetsversammlung, nehme ich das Geld. Also besser hätte das ja gar keiner hier demonstrieren können. Also vielen Dank nochmal. Ich habe hier ein kleines Kreuz. Und so ein kleines Kreuz habe ich vielen Menschen geschenkt, von denen ich weiß, dass sie in solchen Versuchungen immer wieder leben. Weil man es wirklich in die Hand nehmen kann. Die Hinwendung zu Jesus ist dieses Fliehen zum Kreuz. Es gibt keinen sicheren Platz, keinen Platz, der sicher ist auf der ganzen Welt, als der Platz unter dem Kreuz Jesu Christi. Da sind wir sicher. Da sind wir unversuchlich. Da sind wir Überwinder und leben in der Kraft Gottes. Und deswegen habe ich dieses kleine Kreuz mitgebracht. Da steht drauf, Gott segne und behüte dich. Hat mir mal jemand geschenkt. Aber es gibt auch kleine, die wir in die Hand nehmen können. Und wenn jemand an der Stelle es nicht schafft, Versuchungen zu überwinden oder zu besiegen, kleine Empfehlung. Legt euch das Kreuz auf den Schreibtisch oder in die Hosentasche. Also bitte nicht als etwas Mystisches, aber als Erinnerung. Und wie gehen wir nun aktiv vor? Ich habe es vorhin schon gelesen, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Dieser erste Teil, widersteht, ja, also dieses Beispiel. Wenn die Sünde kommt in den Gedanken oder die Lust der Augen, wir sind in der Stadt einkaufen, oh, ist es schön, oh, das möchte ich gerne kaufen. Frauen, Handtasche, Schuhe, Männer, neues technisches Gerät. Oder was zur Wanderausrüstung. Das ist doch nur eine Gefühlsbefriedigung. Es sei denn, wir brauchen es. Das ist was anderes. Ja? Aber wie oft passiert es? Nur als Lustbefriedigung. Ja? Aber macht es uns glücklicher? Macht es uns freier? An der Stelle weiß jeder selbst, wie er tickt. Ja? Also, in der Praxis, wir sagen ja, die großen Themen der Versuchlichkeiten sind Geld, also Umgang mit Geld, Umgang mit Sex, Umgang mit Macht. Das sind die großen Bereiche. Gibt aber noch viel mehr. Wichtig ist, dass jeder sich selbst überprüft. Erstens, Fernsehen, habe ich schon genannt. Ist jemand abhängig? Bist du abhängig von dieser Kiste? Weil du den Knopf nach den Nachrichten und einem Film oder einer Sendung nicht findest? Sitzt du nachts um eins noch davor, um dich irgendwie berieseln zu lassen, um nicht nachdenken zu müssen? Es betrifft diejenigen, die viel Zeit haben. Entweder alleine leben oder eigenen Fernseher im Schlafzimmer haben oder was weiß ich, ja, oder die sehr oft zu Hause sind, viele Stunden am Tag zu Hause sind. Es kann eine Hilfe sein, sich einen Wecker zu stellen. Wenn man sagt, okay, das und das will ich heute sehen, Wecker stellen oder Raum wechseln, geh in einen anderen Raum, wenn das möglich ist, oder geistlich eine Gebetspartnerschaft mit jemandem zu suchen und zu sagen, ich komme an der Stelle nicht weiter, ich bin gebunden. Kann ich mit dir regelmäßig einmal in der Woche oder wie auch immer dafür beten? Bist du bereit, mich ein halbes Jahr zu begleiten? Oder Seelsorge? Das zweite, Menschengefälligkeit. Bei Entscheidungen Ja sagen oder Nein sagen und nicht Jein sagen. Das Wort gibt es nicht. Welche Verhaltensmuster hast du entwickelt? An wen denkst du, wenn du Entscheidungen treffen musst? An welchen Menschen? Jetzt meine ich nicht den Ehepartner, mit dem man größere Entscheidungen sowieso abspricht. die Dinge meine ich nicht, die normal sind und zum Leben gehören, sondern da, wo wir in Versuchung sind. Wie wäre es, du denkst an Jesus? Mit dieser Haltung, ich will Jesus gefallen. Ich will nach seinem Willen leben, ihm zur Ehre. Das ist ein guter Maßstab. Das Dritte, ich habe es schon gesagt, Internetabhängigkeit oder Spielsucht. Es wird häufig nur als Ablenkung, als Entspannung gesucht und dann bindet es. Natürlich sind junge Menschen an der Stelle am meisten gefährdet. Oder Kinder, ältere Kinder. Wir kennen die Problematik sicher alle. Und das Vierte, was ich ergänzen möchte, ist Bequemlichkeit. Überlegt mal, wie oft hast du die leise Stimme Gottes gehört, wenn er dich auf etwas aufmerksam machen wollte und du hast es einfach schnell verdrängt, weil es gerade nicht in deinen Tagesplan passt. Auch an der Stelle ein Beispiel. Es war Weihnachten. Nicht letztes Jahr, da war ich in England. Das Jahr, ich sage euch dieses Beispiel, obwohl es schon eine Weile her ist, weil es so gut nachvollziehbar ist für jeden. In dem Jahr lag sehr viel Schnee. Bei uns im Taunus sicher mehr als hier. So viel, dass jeder, der keine Garage hatte, ganz große Mühe hatte, einen Parkplatz zu finden. Ich hatte meine Sachen gepackt. Erster Weihnachtstag, wollte zu Verwandten fahren. War ein bisschen spät, denn ich sollte zum Mittagessen da sein. Ging die Treppe runter und in dem Moment macht Gott mir durch eine leise innere Stimme ganz klar, wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Ich hatte auch sofort die Betriebsanleitung dafür. Klingel bei deinem Nachbarn und gib ihm deine Garage und deinen Stellplatz. Also Stellplatz vor der Garage. Und ich sagte, oh, ich bin schon so spät. Ging runter. Und dann kam die Stimme noch einmal. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Gott hat mich noch einmal ermahnt und ich sagte, danke Herr, vergib mir, dass ich nicht sofort reagiert habe. Ich habe die Sachen in die Ecke gestellt, habe bei meinem Nachbarn geklingelt. Herr Mohr, Familie Mohr. Aber es öffnete keiner, es war keiner da. Und dann habe ich tatsächlich gemerkt, wie der Gedanke sich breit machen wollte in mir. Siehste, wir sind doch gar nicht zu Hause. Aber ich hatte Jesus deutlich genug verstanden. Geh in meine Wohnung, nehme die Weihnachtskarte, schreibe drauf, liebe Familie Mohr, ich wünsche Ihnen sehr schöne Weihnachtstage und bin von heute bis nicht da. Sie können gerne Ihr Auto hier bei mir parken. Fuhr weg, kam 8 Tage später wieder. Herr Mohr kam raus, als er mich sah. Ich hatte von dem Tag an einen neuen Nachbarn. Der war die Freundlichkeit in Person, während wir vorher eine distanzierte Beziehung hatten. Deswegen hatte ich es ihm ja fast nicht gegönnt. Na, so bin ich. Ja? Ja. Also, der Mann hat sich über alle Maßen bedankt. Ein halbes Jahr später ist seine Frau durch ein Aneurysma ins Koma gefallen. Ein halbes Jahr später starb sie. Ich konnte ihn in dieser Phase begleiten. Ich war der einzige Christ, den er überhaupt kannte und konnte ihm entsprechend trösten, beistehen, begleiten, auch bis nach der Beerdigung noch weit darüber hinaus. Womit hat es angefangen? Mit einem leisen Reden Gottes und einer Versuchung. Und Gott sei Dank habe ich der Versuchung nicht nachgegeben. Und Gott sei Dank war Gott so gnädig und hat es zweimal gesagt. Wichtiges wiederholt er sogar. Haben wir nicht einen gnädigen Gott? Meine Güte. Und noch ein letztes. Und das ist jetzt die Steigerung. Unglaube und Zweifel. Unglaube und Zweifel. Nur wenigen Menschen hat Gott die Gabe, die Geistesgabe des Glaubens gegeben. Ich weiß nicht, wie viele in eurer Gemeinde diese Gabe haben. Ich will auch nicht fragen. Aber ich merke, an der Stelle haben wir die größten Schwierigkeiten. Aber diese Gabe kann sich auch entwickeln. Oder ich sag mal, das Vertrauen kann sich auch entwickeln und kann sogar zu einer Gabe werden. Als ich in England war, es war im November, und ich diesen Auftrag für Pakistan bekommen habe von Gott, da konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass Gott mir so etwas zutraut. Es ging natürlich nicht ganz steil, es ging peu à peu. Gott hat mich ein bisschen vorbereitet. Nicht zuletzt dadurch, dass ich vor 38 Jahren, als ich 4 Jahre in Frankfurt war, da habe ich 75 angefangen und 79 hatte ich auf einer Missionskonferenz nach meinem Erkennen eine klare Berufung für Pakistan. Und die Missionsleitung sagte, geh zu deiner Gemeinde, besprich das mit der Leitung und wenn die es bestätigen und dich aussenden, dann senden wir dich nach Pakistan. Die Gemeindeleitung hat es nicht bestätigt und 38 Jahre später kommt Gott darauf zurück, in meinem Rentnerdasein. Nicht als Vollzeit. Und dann habe ich dort ganz starke Sachen erlebt. Ich bin mit meinen pakistanischen Freunden in Lahore, das kennen unsere indischen Geschwister sicher, denn Lahore liegt an der Grenze zu Indien, bin ich mit in die Ziegelfabriken gegangen und als langjährige Mitarbeiterin von Open Doors wusste ich um die Situation der Christen dort. Auch von diesen Bricks Factories. Ich wusste davon, dass viele, viele Christen versklavt sind und dort ihr ganzes Leben mit ihren Kindern zusammenarbeiten müssen. Tagessoll 1000 Ziegelsteine aus Lehm pro Familie. Deswegen können die Kinder in keine Schule gehen. Außerdem hätten sie gar kein Geld. Ich bin dort vor Ort. Lasse mir am Schluss, nachdem ich mit 100 Christen, nur, ich sag mal, Namenschristen, gesprochen habe und sie ermutigt habe für ihr Leben, frage ich am Schluss, könnt ihr mir noch zeigen, wo ihr wohnt und wie ihr lebt? Ein Haus ohne Möbel, primitivst. Und dann breite ich meine Arme aus und habe so 8 Kinder im Arm und ein paar Frauen. Und ich bete dafür und ich merke, wie der Heilige Geist es durch mich betet, nachdem ich die ersten 2 Sätze nach dem Verstand gesprochen habe. Ich merke, der Heilige Geist gibt mir sozusagen die Worte ein. Und ich bete dafür, dass diese Kinder die Chance kriegen, eine Schule zu besuchen. Das ist ja manchmal so, wenn man dann so ein bisschen neben sich steht und seine eigenen Worte hört, dann denkt man, was habe ich da jetzt gerade gesagt? Oder was habe ich gerade gebetet? Ich war völlig perplex. In der Eingangstüre standen Kiran und Prinz, also meine Freunde, das Ehepaar, meine Kontaktleute. Denen hat Gott das in ihr Herz gesät. Ich war dort am 19. Dezember. Am 10. Januar schrieb mir Kiran, heute haben wir mit einer Schule für die Kinder von der Bricks Factory begonnen, also von der Ziegelfabrik, ja, begonnen. Ich konnte es nicht fassen. Und im selben Moment wusste ich, das ist meine Aufgabe. Und ich habe im Glauben zugesagt, alle Kosten für diese Schule. Ich habe kein Geld. Ein kleines bisschen übrig, ein kleines bisschen. Aber ich kann das nicht finanzieren. Und dann sagt Gott mir, Margaret, eines der Talente, das du hast, du hast ein großes Beziehungsnetz und du kennst viele Leute. Ja, wunderbar, ja. Gott will nicht nur mich segnen dadurch, Gott will viele segnen dadurch. Habe ich einen Rundbrief geschrieben, an meine Freunde verschickt und jetzt kommen die Gelder, aber jeden Monat ist es ein Glaubenswerk oder ein Glaubensschritt. Denn ich habe jetzt 2 Schulen, klar, die Einzelheiten will ich ersparen, ja. Und ich erlebe wirklich, wie Gott jeden Monat das Geld gibt, also es ist dann auf dem Konto unserer Petrusgemeinde, zu der ich gehöre. Die Gemeinde hat das übernommen, damit wir Spendenbescheinigungen ausstellen können. Aber die Gemeinde selbst kann es nicht mittragen, weil wir schon so viele Missionsprojekte hatten. Was will ich damit sagen? Im Glauben einen Schritt tun, im Glauben handeln und es Gott zutrauen, dass er für die Dinge sorgt. Ich habe verstanden, was Gott bestellt, das bezahlt er auch. Das ist so ein Merksatz. Was Gott bestellt bei dir, Das bezahlt er auch. Also über das hinaus, was du nicht selbst bezahlen kannst. Nächstes Beispiel, damit komme ich gleich zum Schluss. Ich hatte von Gott seit Sommer vorigen Jahres es auf dem Herzen, nach Syrien zu reisen. Visa Antrag gestellt für Juli letztes Jahr. Abgelehnt. Neuen Antrag gestellt für Februar dieses Jahr. Wieder abgelehnt. Und die schrieben aber dann, stellen Sie noch einen Antrag, 3 Monate vorher. Okay, habe ich getan, für Ende Mai. Und dann kam keine Antwort. Und dann konnte ich nur noch Gott fragen. Ja, soll ich oder soll ich nicht? Die Versuchung war zu sagen, nee, das hat ja gar keinen Sinn. Ich kann doch nicht ohne Visum nach Syrien reisen. Und von Gott kam ein klares Go. Und dann habe ich gepackt und bin nach Libanon geflogen. Dort hat mich ein befreundeter Pastor aus der Gemeinde Damaskus, seine Frau und sein Sohn abgeholt am Flughafen. Und er fragte, hast du wirklich kein Visum? Und ich sagte, nein. Und dann wurde er ein bisschen nervös. Ich sagte, aber ich habe von Gott, wenn man das so sagen kann, die Gewissheit, dass ich kommen soll. Und dann hat Gott wirklich das Wunder getan. Und für mich war das eine reine Frage des Glaubens. Und denk bloß nicht, ich wäre ein Glaubensheld. Ich bin kein Noah. Aber Gott hat es so gemacht, dass in dem Moment, als wir in dem Gebäude waren, wo dann endgültig das Visum ausgestellt werden musste, oder der Stempel, besser gesagt, der Stempel in meinen Pass gedrückt werden musste. Da waren wir abends um 8. Pastor Rami ruft den obersten Chef der Behörde an, von dem er wusste, dass er ein Christ ist und den er auch persönlich kannte, der war aber nicht erreichbar. Der war schon die ganzen Tage und Stunden vorher nicht erreichbar für ihn. Wir gehen in das Büro, Antrag an diesen Mann, also an einen Mitarbeiter, das war der oberste der Mitarbeiter da, und er sagt, nein, nein, jetzt ist Abend 20 Uhr, Ramadan, jetzt ist die Sonne untergegangen, jetzt muss ich erstmal essen und Pause machen. Okay, wir gehen in den Warteraum und beten nochmal kräftig zusammen. Nach einer Stunde sind wir wieder rein. Pastor Rami ruft diesen obersten Chef, er hat ihn immer genannt Mr. Kapitän, noch einmal an. Und in dem Moment ist Mr. Kapitän am Telefon. Pastor Rami erzählt es ihm ganz kurz in wenigen Worten und er sagt, geben Sie mir den Leiter vom Büro. Er reicht einfach nur das Handy weiter an ihn, sagt ihm ganz kurz, geben Sie dieser Frau den Stempel. Der Mann drückt mir den Stempel rein und ich konnte gehen. Gott hatte mir vorher ein Bild gegeben. Und zwar, also bevor ich, als ich noch in dieser Warteschleife war, ich sah eine Glastüre, also eine doppelte Glastüre, die sich nur öffnet, wenn man in der Lichtschranke steht. Und ich hatte mich in die Lichtschranke gestellt und die Türen haben sich geöffnet. Und das Bild hat mir Gott gegeben für Syrien. Es ist seit Jahren unmöglich, das habe ich aus vielen Quellen inzwischen erfahren, dass Deutsche nach Syrien kommen. Gott hat das Wunder getan, weil er einen Auftrag für mich hatte in Syrien. Und ich durfte dann mit Freuden diesen Auftrag ausführen. Ich komme zum Schluss. Wie gehen wir mit Versuchungen um, wenn wir den Glauben für etwas nicht haben? Wenn wir kleingläubig sind, wenn wir zweifeln, wenn wir sagen, nee, das klappt bestimmt nicht. Und das können Dinge unseres Alltags sein. Das können Aufträge sein. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann ist es eine Sache zwischen dir und Gott. Wenn Gott euch als Gemeinde dieses fantastische Grundstück mitten in der Stadt gibt, da wo die Infrastruktur rundherum optimal ist, um Gemeinde zu bauen, dann wird er euch auch helfen, all die Hürden zu nehmen und auch die Gelder, um das Ganze zu finanzieren. In meiner letzten Pastorenstelle in Neuansbach haben wir das auch erlebt. Da steht die Kirche auch mitten im Ort oder mitten im Zentrum, im neuen Zentrum. Und es ist großartig, was das für Auswirkungen hatte. Die Frage dieser Predigt ist, wie gehst du um mit Versuchungen? Trainiere deine geistlichen Muskeln. Wie das geht, das wissen wir alle, ja? Aber geistliche Muskeln trainieren wir durch Gehorsam, indem wir tun, was Gott uns sagt, indem wir auf Glauben hingehen. Und ich sage euch, es gibt nie eine hundertprozentige Gewissheit. Die kommt immer erst nachher. Ich habe mir gesagt, 95% reichen mir. Es ist eine Herzensentscheidung. Und ich bete um eine schnelle Erkenntnis und um ein festes Herz für euch, dass ihr in allem Jesus dienen wollt. Und dann werdet ihr es lernen, in den Versuchungen immer mehr zu widerstehen und zu wachsen und wirklich Gott hingegeben leben. Zu seiner Ehre, zu eurer Freude. Amen.